bin ich gesandt, um den Armen die gute Nachricht zu verkünden. Und der zweite Punkt ist, Gott formt sich Jünger. Jünger, das sind Jesus-Nachfolger. Ist ja auch ein Auftrag Jesu an uns als Gemeinde. Ihr kennt bestimmt diesen Vers. Ne? Geht hin in die ganze Welt, macht alle Völker zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Dass diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, dann auch wirklich nachfolgen. Dass sie begleitet, angeleitet, befähigt werden, seinen Willen zu tun. Also das sind diese zwei Punkte. Als wir vor 1,5 Jahren als Familie nach Niger gezogen sind, wussten wir, dass wir in eines der ärmsten Länder der Welt gehen. Doch dass wir uns alleine durch die Dinge, die wir als absolut lebensnotwendig für uns erachten, schon so dermaßen vom Durchschnitt absetzen, das hat uns dann in der Lebenspraxis doch ein wenig überrascht. Also Armut ist so das Top-Thema in Niger. Die meisten Menschen der Bevölkerung haben mit existenzieller, mit extremer Armut zu kämpfen. Ich würde euch gerne jetzt stellvertretend für viele einen kleinen Jungen vorstellen. Sein Name ist Soja. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, dass ihr mal ein Gesicht vor Augen habt. Er geht seit einiger Zeit zu uns in die Gemeinde mit seiner ganzen Familie. Und auch diese Familie würde man in Niger als arm bezeichnen. Also sie haben ja nicht viel, sie haben weder Strom noch Wasser. Die Eltern sind nicht 2, sondern 3. Das heißt, ein Mann hat 2 Frauen, das ist in Niger gang und gäbe. 80% der Ehen sind polygam. Alle Elternteile sind Analphabeten, haben keine Ausbildung, keine Schule gemacht und so weiter. Hört sich alles nicht rosig an, ist es auch nicht. Aber ich muss an dieser Stelle auch sagen, sind wahnsinnig liebe Menschen. Ich bin gern bei ihnen. Auch Soja, ein netter, pfiffiger Kerl. Was uns jedoch komisch vorkommen muss, ist, dass man ihn anhand dieses Fotos, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe, vielleicht auf 7 oder 8, höchstens auf 10 Jahre schätzen würde. In Wahrheit ist er aber 17 Jahre. Und der Grund für diese Entwicklungsverzögerung, das haben viele Kinder in Niger, ist, dass sie als Kleinkind unterernährt waren und immer kleinwüchsig bleiben. Und die Geschichte und diese Situation dieser Familie hat uns persönlich berührt. Auch die Geschichte dieses Jungen, dem wahrlich nicht so viel ins Leben mitgegeben wurde wie mir. Und es steht stellvertretend für viele in Niamey, wo wir leben. Und für mich persönlich muss ich sagen, ich habe das vorhin schon ein bisschen angedeutet im Interview, entsteht da eine große Spannung, in so einem Umfeld zu leben. Ich will es anhand eines Beispiels kurz erklären. Also Soja wohnt 300 Meter ungefähr von uns entfernt mit seiner Familie. Und wenn ich bei dieser Familie auf dem Grundstück bin, auf dem sie leben, fühle ich mich plötzlich sehr reich. Mit allem drum und dran, mit allem, was ich habe. Reich in jeder Hinsicht. Und dann lese ich zum Beispiel abends in meiner Bibel so Stellen wie, wie schwer ist es doch für einen reichen Menschen ins Reich Gottes zu kommen. Und plötzlich spricht es mich an. Das hat mich noch nie angesprochen, diese Bibelstelle in Deutschland nicht. Da dachte ich immer nur, wenn ich das gelesen habe, ja, die Reichen, die sollen sich mal anstrengen. Aber jetzt spricht mich das plötzlich ganz persönlich an und ich muss mich fragen, na, worauf muss ich denn achten? Worauf muss ich denn achten, um es trotzdem zu schaffen? 2 Dinge habe ich in Niger gelernt, wenn ich mich frage, wie wir als Christen mit Armut umgehen sollen. Kennt ihr die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann? Die steht in der Bibel im Neuen Testament. Lazarus war ein Bettler, ein armer Kerl. Er saß tagtäglich vor der Tür eines reichen Mannes in der Hoffnung, dass ab und zu mal irgendein Brotkrümel für ihn abfällt. Und sein Leben lang war er arm, ein Fußabtreter der Gesellschaft, jemand, der sich nur von Resten ernährt. Dann stirbt Lazarus und was passiert? Jesus beschreibt ihn als jemand, der wo sitzt? Auf Abrahams Schoß, sagt er. Also ein absoluter Ehrenplatz. Also der Fußabtreter der Reichen, derjenige, der in der Nahrungskette der Welt ganz unten steht, ist plötzlich ein VIP in Gottes Reich. Und so sitze auch ich in Niger neben Menschen, neben denen ich mich furchtbar reich fühle, weil die Lücke aufgrund von dem, was ich habe, zu ihnen so groß ist. Doch wenn ich meine Bibel sorgfältig lese, weiß ich, das sind VIPs, very important persons in Gottes Reich. Und diese Erkenntnis gibt meinem Leben einen neuen Sinn. Denn wenn für Gott die Armen die VIPs sind und wenn er sich dermaßen mit den Armen identifiziert, dass er sagt, was ihr einen der Geringsten antut, das tut ihr mir. Das hat Jesus ja gesagt, was ihr für einen der Geringsten tut, das habt ihr ja für mich getan. Was bedeutet das dann für mich, für uns? Das bedeutet, dass es eines der nobelsten Dinge auf dieser Welt ist, den Armen zu dienen. Sie waren ja auch nicht zuletzt Jesus' oberste Zielgruppe. Ich bin gekommen, um die gute Nachricht den Armen zu verkünden. Und wer seine Bibel aufmerksam liest, der liest von einem Gott, der von Anfang an immer darauf achtet, dass den Armen im Volk gedient ist. Das ist der Gott, der sich mit den Armen identifiziert. Zum Beispiel Sprüche 14, 31. Wer sich des Armen erbarmt, ehrt Gott. Gleichzeitig. Der uns wie in Jesaja 58 immer wieder auffordert, brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, die führ ins Haus. Damit bin ich beim zweiten Ding, was ich für mich zum Umgang mit dieser Armut gelernt habe. Die Lösung für mich als Reichen oder Reicherin ist eine ganz einfache. Teilen. Ich darf das, was Gott mir anvertraut hat, mit anderen, vor allem mit Ärmeren, teilen. Und Gott bewahre, dass ich so bin wie dieser reiche Mann in seinem Haus, der Lazarus vor der Tür sitzen hatte. Und wenn der reiche Mann mal dran gedacht hat, dann hat er vielleicht noch die Brotkruste aus dem Fenster, vom Mittagstisch aus dem Fenster geworfen, so nach dem Motto, einmal im Jahr 50 Euro für Brot für die Welt, für das eigene Gewissen. Der reiche Mann hat aber nicht erkannt, dass er jemand vor der Tür sitzen hat, der Gott über alle Maßen wichtig ist. Und dass Gott es als persönliche Beleidigung aufnimmt, wenn diesem Mann nicht geholfen wird. Was hätte der reiche Mann machen sollen? Und die Antwort ist so erschreckend praktisch und einfach und doch wiederum so schwer, wenn wir das, was wir haben, nur für uns haben wollen. Ich habe es gerade schon aus Jesaja 58 vorgelesen. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Also der reiche Mann hätte einfach nur hingehen müssen und sagen müssen, komm doch mal rein. Setz dich mal an meinen Tisch. Iss von dem guten Zeug. Also wenn ich als reiche Person zwei Dinge erkannt habe und umsetze, dass die Armen und Benachteiligten dieser Welt, Jungs wie Soja, dass sie Gottes VIPs sind, seine Lieblinge, seinen Augapfel und dass ich mein Reichtum teilen darf, großzügig zu Menschen sein darf, so wie Gott es zu mir war und ist, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen um diese Aussage Jesu, dass ich es schwer hätte, ins Reich Gottes zu kommen. Doch Jesu Aussage bleibt, letztendlich ist es leichter für die Armen. Warum? Denn für die Armen ist klar, dass sie Hilfe brauchen. Sie wissen, sie sind bedürftig. Die Armen wissen meistens, dass sie auf jemand angewiesen sind, der barmherzig, der liebevoll und mitfühlend ist. Sie haben oft keine Perspektive und brauchen jemand, der sie ihnen gibt. Und bei Gott sind all diese Dinge. In Niger kommen gerade so einige Leute zum Glauben. Es ist nicht die Riesenwelle von Erweckung, wie man sie vielleicht aus der Kirchengeschichte in Europa manchmal kennt. Im letzten Jahr, als ich in Niamey in die Gemeinde gegangen bin, würde ich mal schätzen, dass in der Hälfte aller Gottesdienste Menschen nach vorne zu den Gemeindeleitern gegangen sind, und um ihr Leben Jesus zu geben. Mal einer, mal zwei, mal drei oder auch mal zehn. Und es sind 9 andere Gemeinden entstanden in anderen Teilen des Landes. Alle waren vorher Muslime, 98% in Niger sind Muslime. Aber auch die meisten gehören zu den Ärmsten der Armen. Und nach all dem, was ich in meiner Bibel über Armut lese, wundert es mich nicht, dass es gerade das ärmste Land der Welt ist, wo Gott gerade vielleicht anfängt, besonders zu wirken. Also Gott wirkt in der Armut. Er nimmt sie nicht immer, zumindest nicht die materielle Armut. Ich will das nicht irgendwie romantisch darstellen. Die Leute kommen zu Jesus und plötzlich ist alles wunderbar. Nein, das Leben in Armut bleibt hart. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Ausbildung, ohne so, ja, einfach ohne alles, was man sich so hier so vorstellt, was dazugehört zum Leben. Aber er wirkt in diese Armut hinein und fängt an, mit den Armen zu gehen, mit ihnen zu arbeiten. Und er schenkt ihnen eine wunderbare Perspektive, Stichwort Abrahams Schoß. Das Zweite, woran ich in Niger Gottes Wirken ausfindig gemacht habe, ist, dass er Menschen in seine Nachfolge beruft. Und ihr habt da gerade im Video schon Beispiele gesehen, da ist diese Frau, Lope hieß sie, oder heißt sie, die hat Jesus kennengelernt und gibt sich nicht damit zufrieden, sich in der Gemeinde dann berieseln zu lassen, sondern sie geht raus und will mehr, setzt sich auf ihren Esel. Leute wie Maude, der Mann mit dem Turban, der über 1000 Kilometer reist, um irgendetwas wie ein Bibelseminar zu besuchen, um mehr zu erfahren. Ich will euch jetzt nochmal einen anderen interessanten Mann vorstellen. Sein Name ist Jakuba, habe ich auch ein Bild mitgebracht. Und er steht für mich so ein bisschen für die erste Generation von Christen in Niger. Es ist ja erst seit den 60er Jahren, dass Leute dort zum Glauben gekommen sind. Vorher war es so komplett unerreicht. Und Jakuba war gerade in der Moschee, als er Jesus kennenlernte. Er betete, wie die Leute es tun, 5-mal am Tag in der Moschee. als er plötzlich einen Mann auf sich zukommen sah, zwischen diesen Leuten. Jakuba beschreibt diesen Mann, als ich ihn fragte, als sanft und stark zugleich. Und der Mann hatte ein Handtuch über den Kopf hängen. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, das Handtuch hat keine große Bedeutung. Und dieser Mann machte einfach eine einladende Handbewegung zu ihm. Und das Ganze passierte ein zweites Mal während des Gebets. Und diesmal stellte sich dieser Mann als Isa, also Jesus, vor. Jakuba ging aus der Moschee raus und suchte andere Menschen, die diesem Jesus folgten, und lebt seitdem als Christ. Und seine Frau ließ sich darauf von ihm trennen, aber er fand eine neue Familie in der Gemeinde. Und Leute wie er sind in unserer Gemeinde absolut kein Einzelfall. 10, 20, 30, weiß ich nicht wie viel. Also Leute mit solchen Geschichten. Es gibt viele Menschen, denen Jesus auf diese Art und Weise in Träumen, in Visionen, aber auch ganz real im Alltag begegnet ist, sichtbar. Und ich finde es immer wieder faszinierend, solche Geschichten zu hören. Aber was mich an jemandem wie Jakuba noch viel mehr begeistert, ist sein Wissenshunger. Habe ich selten gesehen, sowas. Und wir können das in einer Gemeindelandschaft, in der wir mit Wissen, Seminaren und Fortbildung und allem drum und dran ja auch irgendwie ein bisschen überhäuft werden, oft nicht vorstellen. Aber wenn man in einem Land ohne christliches Leben, ohne christliche Tradition zum Glauben kommt, wenn es keine etablierten Gemeinden oder sonstige Vorbilder im Glauben gibt, wo holt man sich seinen Input? Wie kann man wachsen? Jakuba hat sich in seine Bibel verliebt. Das ist alles, was er hatte, ist ja auch wahrlich nicht wenig. Er konnte mir nicht sagen, wie oft er sie schon durchgelesen hat. Vielleicht kann er soweit gar nicht zählen. Auf jeden Fall ist er mir genau dadurch aufgefallen, dass er eigentlich fast immer irgendwo sitzt und in seiner Bibel liest. In unserer Gemeinde, der Organisation Hosanna, wo wir arbeiten in Niger, ist er der Security-Chef. Das heißt, er sitzt viel an irgendwelchen Eingängen rum, schaut, wer raus und reingeht und liest dabei seine Bibel. Und das macht ihn überhaupt nicht zu irgendeinem besserwisserischen Heiligen, sondern das macht ihn, wie er sagt, immer demütiger und liebevoller. Und er lernt Gott mehr und mehr kennen. Ursprünglich war er ein ganz schöner Haut-drauf-Typ. So sehr, dass er vor 30 Jahren mal der persönliche Bodyguard vom nigerischen Präsidenten war. Also ist ein besonderer Mann. Also kein Witz. Jakuba war sogar schon mal in Deutschland. Hat mir erzählt, also er hat den Präsidenten auf einer Reise begleitet, hat mir erzählt, als er neben Helmut Kohl stand, dass er sich gefragt hat, ob jemand wie Helmut Kohl es mit ihm aufnehmen könnte. Weil in Niger gibt es ja nur so schmächtige Leute. Also wirklich ein besonderer Mann. Für Leute wie Jakuba sind wir in Niger. Leute, die mehr wollen. Leute, die sich senden lassen wollen. Trotz Armut, trotz Problem. Und Leute, die Gott kennen wollen. Dort, wo sich Leute nicht damit begnügen, zur Kirche zu gehen, um für sich etwas mitzubekommen, sondern dort, wo sich Leute wirklich ausstrecken, Gottes Werk zu tun und rauszugehen, da ist Gott besonders am Werk. Das kann man immer da erkennen. Da formt er sich richtige Nachfolger. Und es fasziniert mich, ein Teil dieser Bewegung in Niger zu sein. Und ich liebe Menschen wie diese Frau im Video, die sich einfach auf ihren Esel setzt und loszieht, die den Drang hat, von dem zu erzählen, was sie reich gemacht hat. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann kann ich sagen, dass Gott nicht da am präsentesten in meinem Leben war, zumindest nicht spürbar, wenn ich an meinem Schreibtisch beim Studium war oder innerhalb der Gemeindemauern vorzufinden war, sondern da, wenn ich ganz praktisch an seinem Auftrag mitgeholfen habe, die Welt zu Jüngern zu machen. Das ist vielleicht eine Typsache da, wo man Gott am besten erlebt für sich selbst. Aber es heißt ja auch, geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Und ich bin bei euch alle Tage. Also Gott verspricht seine Gegenwart denjenigen, die an seinem Auftrag mitarbeiten, andere Leute in die Nachfolge Jesu zu führen. Menschen zu Jüngern zu machen und sie aus der Armut herauszuholen, geht in Niger, aber auch anderswo Hand in Hand. Denn die Wurzel der Armut ist Perspektivlosigkeit. Also ein Mensch, der keine Perspektive mehr für sich hat, der nicht weiß, wie er seine Familie ernähren kann, jemals, der keine Chance sieht, aus seinen Schulden rauszukommen, gibt es ja auch hier, der in Unterdrückung welcher Form auch immer lebt, der weder in diesem noch im nächsten Leben Hoffnung auf Besserung hat, dieser Mensch ist arm. Aus Niger und Westafrika fliehen die Menschen deswegen nach Europa, weil sie vor Ort eben keine Perspektive und keine Hoffnung mehr für sich sehen. Aber Jesus bietet eine Lösung für die Armut, das haben wir herausgefunden. Er bietet keinen Goldesel, aber er zeigt Perspektiven auf, bis in die Ewigkeit hinein. Er gibt einer Person, die in der Welt nichts zählt, über die gelacht und gelächelt wird und die man am liebsten gar nicht anfassen will, er gibt solcher Person einen neuen Wert. Das, was wir hier schon unseren Kindern im Kindergottesdienst schon von früh an erzählen. Und wenn jemand begreift, dass er gewollt, geliebt und wertvoll ist, dann ist das ein erster Schritt aus der Armut. Und in der Nachfolge Jesu gehen Menschen weitere Schritte aus der Armut hinaus, hin zu wertvollen Instrumenten Gottes, die ein Ziel haben, das ihrem Leben Richtung und Bestimmung gibt. Und zudem sorgt sich Gott auch häufig dann durch die Gemeinde um die täglichen Bedürfnisse dieser Menschen. Also in der Nachfolge führt Jesus Menschen aus der Armut und gibt ihnen eine neue und große Bestimmung. Und ihr habt garantiert gemerkt, dass das nicht nur uns in Niger was angeht, sondern auch euch hier in Hamburg. Armut und vor allem geistliche Armut, geistige Armut gibt es überall. In Niger ist es halt nur wirklich sehr extrem, weil so alles zusammenkommt. Nun bin ich schon fast beim Amen angekommen. Aber hier sind drei Dinge, von denen ich will, dass ihr sie heute Vormittag mitnimmt. Erstens, es ist ein Privileg, den Armen zu dienen. Sie sind Gottes VIPs. Er identifiziert sich mit ihnen. Und ich denke, dass die allermeisten hier, so wie ich auch vor einiger Zeit, sich selbst nicht als irgendwie reich bezeichnen würden. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit gehört ihr, wie ich, zu den reichsten 5% dieser Welt. Und wenn wir über den Tellerrand hinausblicken, offener werden für die Not in unserer Stadt auch, in unserem Land, aber auch für die Welt, dann müssen wir erkennen, wie privilegiert wir sind, beziehungsweise wie gesegnet wir sind. Einfach, weil Gott uns auf der anderen Seite oder auf dieser Seite des Globus platziert hat. Und dann dürfen wir dankbar sein, aber nicht da stehen bleiben. Wir dürfen teilen, wir dürfen dienen. Ja, sogar Opfer bringen für diejenigen, die Gott ganz, ganz, ganz wichtig sind. Wir haben eine Verantwortung. Zweitens, macht die Welt zu Nachfolgern, zu Jüngern. Gott ist besonders da gegenwärtig, wo wir in seinem Auftrag handeln, eben dies zu tun. Und sein Auftrag an uns ist es, an diesem Werk beteiligt zu sein, Menschen in die Nachfolge Jesu zu verhelfen. Das kann in Niger geschehen, das kann hier geschehen. Willst du mehr von Gottes Gegenwart in deinem Leben? Wäre vielleicht mal eine Idee, rauszugehen und Jünger zu machen. Vielleicht fallen dir jetzt 2, 3 Menschen ein, ganz spontan, in die du rein investieren kannst, für die du beten kannst, denen du dienen kannst. Go for it. Und zuletzt will ich euch drittens noch eine Einladung mitgeben. Ihr habt heute Morgen einiges von Niger gehört, aber längst nicht alles. Und viel besser als zu hören ist es auch zu kommen und zu sehen. Also kommt mit einer Gruppe aus der Gemeinde, vielleicht wir haben ein Gästehaus, und schaut euch das doch mal alles an. Das ist eine ganz ernst gemeinte, herzliche Einladung an euch. Und vielleicht will Gott ja auch euch als Gemeinde gebrauchen, Menschen in Niger zu Nachfolgern Jesu zu machen. Amen.